Jedes Jahr, das wir erleben dürfen, ist eine Bestätigung des Bundes, den Gott einst mit dem Noah schloss. In 1. Mose 8, Vers 21 kann man Gottes Versprechen nachlesen. Dort sagt Gott, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Deshalb ist jeder Altjahrabend auch ein großer Grund zum Danken, dass Gott uns so gut ein weiteres Jahr sein Bundesversprechen eingehalten hat. Für mich heute Abend der Anlass, einmal einen kleinen Durchgang durch die Jahreszeiten zu machen und zu überlegen, wo sie auch und in welcher Weise in der Bibel vorkommen. Zugegeben, eigentlich kennt die Bibel nur zwei Jahreszeiten. Das hängt mit dem Klima in Israel zusammen, wo, wie auch bei uns jetzt im vergehenden Jahr, auf den Winter im April gleich die Trockenheit und Hitze des Sommers folgte. So ist das in Israel. Und auf den Sommer, der Winter, wenn es wieder regnet und im Extremfall auch einmal schneit. Trotzdem begegnen an versteckter Stelle auch der Frühling und der Herbst in der Bibel, vor allem in den jüdischen Festen, die sich über alle Jahreszeiten erstrecken und die auch eine dementsprechende Bedeutung haben. Schauen wir zuerst einmal auf den Frühling und ein, zwei Bilder dazu an. Wunder über Wunder an Farben und Formen, auch an Düften und Stimmen, über die wir jedes Jahr wieder neu staunen können. Jesus hat ein Wort ganz sicher im Frühling gesprochen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, sagt er einmal. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist, hat er einmal sicher im Frühjahr gesagt. Jesus meint offensichtlich, wie in der Natur vom Frühjahr zum Sommer, von der Blüte zur Frucht, alles nach Plan verläuft, dass man sich drauf verlassen kann. So hat auch Gott einen Plan mit unserem Leben, in den er uns aber auch mit einbezieht. Jesus feierte mit seinem Volk Israel jedes Jahr im Frühjahr das Passafest. Und Passa heißt wörtlich Verschonung. Die Israeliten wurden damals verschont, weil sie sich einbeziehen ließen in Gottes Plan zu ihrer Befreiung, weil sie sich auf das Verschonungszeichen, das Blut des Lammes berufen haben und ihre Türrahmen damit bestrichen. Für uns gibt es noch ein viel, viel deutlicheres Verschonungszeichen, das wir in Anspruch nehmen dürfen, nämlich den Retter Jesus Christus, der sich an Weihnachten in unser schuldbehaftetes Menschsein hineinbegeben hat, um für unsere Schuld ans Kreuz zu gehen. So ist Verschonung ein Neubeginn und die Berufung auf ihn in unserem Leben jederzeit möglich, uns angeboten. Ich habe in einem alten Buch gestöbert und möchte noch einmal den Bezug zu Weihnachten herstellen. In diesem Buch erzählt ein Offizier, was er im Zweiten Weltkrieg auf dem Rückzug in Russland erlebte. In einer orthodoxen Kirche, das ist jetzt gerade keine orthodoxe, aber so ähnlich mag es ausgesehen haben, die bei der kommunistischen Oktoberrevolution 1917 gesprengt worden war, in der man die Sterne sah und der Schnee hineinfiel, sollte am Heiligen Abend ein Gottesdienst durch den Divisionspfarrer stattfinden. Doch jener Offizier erhielt kurz vorher den Funkspruch, dass Partisanen in der Stadt seien, die den nächsten russischen Angriff vorbereiten sollten. sollte er jetzt den Gottesdienst einfach abblasen. Er schob den Funkspruch unbeachtet in die Tasche und ließ die Vorbereitungen für den Gottesdienst weiterlaufen. Schließlich begann der Gottesdienst für die 80 kurz vorher dem Tod entronnenen Männer. Doch als der Offizier sich umdrehte, war da die ganze Bevölkerung des Ortes da. Sie hatten wohl seit 1917 vielleicht keinen Gottesdienst mehr gehabt und feierten mit ganzer Hingabe Weihnachten in ihrer alten, kaputtgemachten Kirche. Aber nicht nur diese Leute waren da. Auch russische junge Männer mit Pelzmützen und trotzigen Gesichtern waren wie aus dem Nichts plötzlich auch da. Doch irgendwann im Verlauf des Gottesdienstes, Stille Nacht wurde gesungen und das Abendmahl wurde gefeiert, nahm der Anführer der Gruppe seine Pelzmütze ab und kniete im Schnee. Jetzt konnte der Deutsche auch deutlich seine russischen Soldatenstiefel sehen. Alle anderen der Gruppe taten es ihm nach. Doch nach dem Gottesdienst geschah das Erstaunlichste. Da kam dieser junge Mann auf den deutschen Offizier zu und sagte in gebrochenem Deutsch: Christ ist geboren, und küsste seinen Kriegsgegner nach altem russischem Weihnachtsbrauch auf beide Wangen. Lange und fest drückten sich die beiden die Hand, dann verschwand der junge Mann in der Christnacht, wie er gekommen war. Doch alles hätte auch ganz anders, alles hätte auch tödlich ausgehen können. Verschonung im Zeichen dessen, der an Weihnachten für unsere Schuld in die Welt gekommen ist, das hat dieser Mann ganz buchstäblich erlebt. Was er erfuhr, gilt auch uns. Auch wir können mit diesem Jahreswechsel in unserem Leben ein neues beginnen. Im Zeichen der Verschonung, im Zeichen dessen, der um unsertwillen zum Lamm Gottes geworden ist. Wir mögen denken, an was wir wollen in unserem Leben, wo vielleicht etwas in die schiefe Bahn gekommen ist oder wo etwas auf schiefem Weg unterwegs ist. Wir dürfen neu aufbrechen, die Weichen neu stellen. Wir dürfen um Vergebung bitten und einen Neuanfang erhalten. Kommen wir zur nächsten Jahreszeit, dem Sommer. Der ist in der Bibel vor allem Erntezeit. Mit dem jüdischen Pfingstfest, dem sogenannten Wochenfest, beginnt die Erntezeit. Es liegt genauso wie unseres auch. Wir haben es ja vom Volk Israel übernommen, das Pfingstfest, 50 Tage nach Ostern. Und in dieser Zeit brachte man die Erstlingsfrüchte in Körben als Opfer in den Tempel mit den Kostbarkeiten des Landes Israel. Gerste, Weizen, Wein, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Datteln. Dabei schaute man voraus auf die bevorstehende Ernte und den Winter, für den man Vorsorge treffen durfte. Die Erstlinge sind ja wie ein Angeld auf die ganze Ernte. So etwa, wie man 1817 den ersten Erntewagen gefeiert hatte, nachdem man 1817 so schwer hatte hungern müssen. Der erste Erntewagen 2017 war ein Angeld auf die bevorstehende gute Ernte. Man ließ zu diesem Fest, dem Pfingstfest, dem jüdischen, das Buch Rut als Erntedanktext in dem Bewusstsein, dass Gott keinen ungesegnet lässt, der Zuflucht sucht unter seinen Flügeln, wie die zentrale Aussage des Büchleins Rut lautet: Keiner bleibt ungesegnet, der bei ihm seine Zuflucht nimmt. Man blickt aber auch zurück, indem man ein Bekenntnis spricht, das so beginnt: Mein Vater war ein Aramäer, nämlich Abraham, Isaac und Jakob, dem Umkommen nahe. Aber der Gott unserer Väter brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. In diesem Sinn dankbarer Rückblick und Ausblick auf Gottes weitere gnädige Fürsorge. Das kann man sich auch zum Jahreswechsel ganz gut zu eigen machen. Rückschau halten, was Gott an Segen in diesem Jahr geschenkt hat, und auszublicken auf das, was er im neuen Jahr uns versprochen hat, uns zu halten und zu tun, an Fürsorge, an Hilfe, an Begleitung. Das sommerliche jüdische Pfingstfest hat aber noch einen überraschenden anderen Sinn. Weil das Volk Israel genau 50 Tage nach dem Auszug am Berg Sinai ankam, wo Israel die 10 Gebote und die gesamte Tora, das ganze Gesetz bekam, steht das Vorrecht, das Wort Gottes zu haben, ebenso im Mittelpunkt des jüdischen Pfingstfestes. Wo ist ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz? Das feiert Israel. Wo ist so ein Volk, das so gerechte Ordnungen hat, wie auch wir Christen haben dürfen, in den 10 Geboten, in den Aussagen des Alten und des Neuen Testaments? Dafür müssen wir uns keinen Tag schämen. Das sind die besten Ordnungen, die diese Welt hat. Das Vorrecht, das Wort Gottes hören und lesen zu dürfen, schmeckt selber wie Milch und Honig. So haben die Leute in Israel gesagt. Deshalb macht man zu diesem Pfingstfest viel Gebäck mit Milch und Honig als Zutaten. Gottes Wort schmeckt wie Milch und Honig. Und selbst dem Säugling gibt man einen Tropfen Honig auf die Zunge, deshalb der Löffel, damit er die Botschaft der Bibel immer mit dem süßen Geschmack in Verbindung bringen soll. Das ist etwas Kostbares, was wir in Gottes Wort haben. Und wieder sind wir ganz nah am Jahreswechsel dran, der uns die Chance bietet, im neuen Jahr Gottes Wort in gesprochener und in geschriebener Form ganz neu wertzuschätzen für unser Leben und seinen süßen Geschmack neu kennen und schätzen zu lernen. Ich jedenfalls nehme mir das fest vor, dass Gottes Wort im neuen Jahr für mich eine wichtige Rolle spielen soll, auch in der persönlichen stillen Zeit. Kommen wir zum Herbst als dritter Jahreszeit. Auch da kann man natürlich schöne Herbstbilder anschauen. Ende September feiert man in Israel dann so etwas wie ein zweites Erntedankfest zunächst, das Laubhüttenfest. Es ist auch das Weinlesefest. Doch das Wohnen in Laubhütten, das dazugehört, erinnert natürlich auch an die 40 Jahre in der Wüste, verbunden mit allem Wassermangel, den die Wüstenzeit mit sich brachte. Jesus hat selbstverständlich nicht nur am Passa und am Pfingstfest teilgenommen, sondern auch das Laubhüttenfest mit seinem Volk gefeiert. In Johannes 7 wird von seiner Teilnahme am Laubhüttenfest ausdrücklich erzählt. Und nun gab es zum Schluss dieses Herbstfestes in Jerusalem einen ganz besonderen Brauch. Nach dem staubtrockenen Sommer ohne jeden Regen bat man Gott um das Geschenk des Frühregens im Oktober. Aber auch um noch viel, viel mehr bat man Gott. Man erinnerte sich daran, dass der Prophet Hesekiel einmal angesagt hat, dass einmal vom Tempel ein gewaltiger Strom ausgehen wird, der alles Land fruchtbar machen wird. Das ist jetzt nicht der Strom vom Tempel, sondern das ist die Mosel. Ja, auch ein schöner Strom. Aber auf jeden Fall so oder so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und um diese Stelle aus dem Hesekiel-Buch sich deutlich zu machen, schöpfte man Wasser aus dem Teich Siloah und trug dieses Wasser unter Freudengesängen zum Tempel hinauf. Und dort goss man es in eine silberne Schale, auch Wein dazu, als Trankopfer, in eine andere Schale. Und dann lief das Wasser und der Wein durch Öffnungen unten an den Schalen, zuerst über den Brandopferaltar und dann durch eigens dafür vorhandene Röhren, jedes Jahr war das gleich, von den hohen Tempelzinnen bis ins angrenzende Kidrontal hinunter. Jedes Jahr wartete man aufs Äußerste gespannt, dass das Wasser jetzt nicht mehr versiegen wird, sondern daraus der große Strom nach Hesekiel 47 wird, der von paradiesischen Pflanzen gesäumt bis hinunter zum Toten Meer fließt und dort sogar das Wasser des Toten Meeres heilt, dass daraus lebendiges Wasser wird. Und dann, wenn dann der Strom doch wieder versiegte und zu einem Rinnsal wurde, so ging das jedes Jahr. Aber genau in dem einen Augenblick trat Jesus auf, als er beim Laubhüttenfest in Jerusalem war und rief über die Menge hinweg, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mit anderen Worten, er sagte, ich bin der Strom. Von mir musst du dich nähren. So können auch von dir Segensströme ausgehen. Was für eine Einladung auch zum Jahreswechsel. Jesus wieder neu zur Kraftquelle meines Lebens zu machen. Seine Nähe zu suchen und aus seiner Liebe zu leben. Und so werden wir, ob wir davon etwas erfahren, ob wir davon etwas mitbekommen oder nicht, das ist zweitrangig, auch zu einer Kraft- und Segensquelle werden für andere Menschen um uns her. Das ist versprochen, so hat es Jesus gesagt und beim Laubhüttenfest als Verheißung verkündet. Noch ein letzter Gedanke zum Winter in der Bibel. Gibt es das überhaupt, den Winter im Neuen Testament? Nicht so oft, aber er kommt vor. Wir denken ja auch, in Israel ist immer heiß. Aber Jerusalem liegt so hoch wie Freudenstadt, da schneit es durchaus auch einmal. Klar kommt auch der Winter im Neuen Testament vor. In Johannes 10, Vers 22 heißt es, es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter und es war Winter. Wenn wir Advent feiern, dann feiert Israel Tempelweihe, Chanukka, das Tempelweihfest und erinnert sich an ein bestimmtes Wunder, das zur Zeit von Jesus noch gar nicht so lange zurücklag. Ein fremder Herrscher hatte mit einem Götterbild den Tempel von Jerusalem entweiht. Damals gab es wirklich auch alles. Er stellte dort ein Zeusbild auf. Und dann brachte er sogar Schweine zur Verunreinigung in den Tempel, um die Menschen richtig zu frustrieren. Doch die weit unterlegenen jüdischen Aufständischen, die sich dagegen wehrten, die Makkabäer, besiegten diesen Herrscher, Antiochus den Vierten, 164 vor Christus, und schafften die Schweine und das Zeusbild aus dem Tempel, fanden aber nur einen ganz kleinen Vorrat an Öl, der für den Leuchter im Tempel bestimmt war. Alle rechneten damit, dass der Leuchter nach einem Tag ausgehen würde, doch der brannte 8 Tage. So lange, bis geeignetes Öl zur Stelle war, um das Licht zu erhalten. Und zur Erinnerung daran feiert Israel das Chanukka-Fest im Dezember mit einem 8-armigen Leuchter, den man in die Fenster stellt, so wie wir zu Weihnachten oder in der Adventszeit eventuell auch einen Bogen ins Fenster stellen. Und an jedem Tag wird eine weitere Kerze angezündet zur Erinnerung an die Treue Gottes, die damals die Wiedereinweihung des Tempels ermöglichte. Gottes Treue zu seinem Volk, das steht, so kann man wohl sagen, im Mittelpunkt des Chanukka-Festes. Jesus sprach im Zusammenhang mit diesem Fest ein ganz bekanntes Wort. Ein ganz bekanntes Wort. Wir lassen uns jetzt auch nicht stören von dem Geballere da. Das ist jetzt auch so ein Störgeräusch, um uns vom Eigentlichen abzubringen. Jesus sagt in Johannes 10 ein ganz bekanntes Wort: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Was für eine Einladung zum Jahreswechsel. Jesus sagt als Zeichen seiner Treue: Ich bin der gute Hirte. Ich lade euch ein, wieder für ein neues Jahr euch mir anzuschließen. Als dem guten Hirten, der einen guten Weg für euch weiß durch das Jahr 2019, den ihr kennt, und er euch kennt und er weiß, welchen Weg ihr machen könnt. Und er in seiner Hirtentreue zu euch steht und euch bis zum Ziel begleitet. Auch das verspricht er uns, jedem, der sich ihm aufs Neue anschließt. Amen.